Das Leben fordert unseren Glauben immer wieder heraus, zum Beispiel durch Glaubenszweifel. Man ist vielleicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, man hat das alles von Kindermilch eingesaugt und irgendwann fragt man sich, stimmt das eigentlich? Ich habe es so häufig gehört, ist das überhaupt noch wahr? Und dann beginnt man zu zweifeln und das kann den Glauben sehr in Frage stellen. Was unseren Glauben auch herausfordert, sind die permanent schlechten Nachrichten. Das hört ja gar nicht mehr auf, wenn es dann losging. Wisst ihr noch, als wir uns Sorgen gemacht haben wegen der Flüchtlingskrise? Das ist ja schon alles x-mal abgelöst worden durch irgendwelche anderen Krisen. Nicht, was hatten wir da alles? Corona-Krise. Ich komme gar nicht mehr mit. Momentan ist es auf jeden Fall der Krieg, ja. Ist eine Krise löst die andere ab. Und auch das kann unseren Glauben herausfordern und in Frage stellen. Ja, ist Gott wirklich so mächtig, wie ich das glaube? Und wenn ja, warum läuft hier so viel chaotisch durcheinander in der Welt? Persönliche Krisen kommen dazu, wenn man vielleicht eine schwere Diagnose bekommt, die einen umhaut, oder der Arbeitsplatz ist plötzlich gefährdet, oder Beziehungen laufen einfach nicht gut und man denkt, das geht so lange nicht mehr weiter. Das sind so persönliche Krisen, die dann unseren Glauben herausfordern. Und das ist sehr unangenehm, aber wie schon gesagt, es hat auch etwas Gutes. Und das Gute daran ist, dass es unseren Glauben lebendig hält. Wenn immer alles glatt laufen würde, wenn es nie Herausforderungen für unseren Glauben geben würde, wir würden in einer religiösen Selbstgerechtigkeit erstarren. Wir würden denken, wir haben Recht, wir wissen alles, bei uns läuft alles, wir sind die Größten. Und das ist keine Haltung des Glaubens, das ist arrogante Religion, aber das ist nicht das, was Jesus uns beibringen möchte, sondern was Jesus uns beibringen möchte, ist eine Abhängigkeit von Gott, ein Vertrauen, was immer wieder sagt, Herr, ich möchte glauben, aber hilf meinen Unglauben. Und das kann nur aus dem Herzen kommen, wenn der Glaube tatsächlich auch angefochten ist. Erst dann strecken wir uns wirklich nach Gott aus und ergreifen seine Hand. Erst dann können wir seine Hand spüren und werden durchgetragen. Darum sind Glaubensproben so wichtig, auch wenn sie unangenehm sind, aber sie sind wichtig, weil sie unseren Glauben lebendig halten. Und so sehen wir in den Evangelien, dass Jesus seine Jünger immer wieder auf solche Glaubensproben stellt und ihren Glauben, ihr Vertrauen herausfordert. So auch in dem Text, den wir uns heute anschauen wollen, der steht im Johannesevangelium, 6. Kapitel, die Verse 5 bis 15. Da lesen wir wie folgt. Als Jesus aufblickte, da sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte er sich an Philippus, wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte, wir müssen über 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein wenig Brot kaufen wollten. Da sagte ein anderer von seinen Jüngern zu Jesus, es war Andreas, der Bruder von Simon Petrus, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jetzt forderte Jesus die Jünger auf, sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer ließen sich auf dem Boden nieder, der dort von dichtem Gras bewachsen war. Außerdem noch viele Frauen und Kinder. Da nahm Jesus die 5 Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso machte er es mit den Fischen. Jeder bekam so viel, wie er wollte. Als alle satt waren, da sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie und füllten noch 12 Körbe mit den Resten. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus da getan hatte, da riefen sie begeistert, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll, so wie Mose es angekündigt hat. Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, ihn festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Jesus stellte den Glauben seiner Jünger auf die Probe. In Vers 5, zweiter Teil, da lesen wir, er wandte sich an Philippus und fragte, wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Jesus sagte die oder fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Jesus führt seine Jünger hier in eine Situation, wo das Problem unlösbar schien. Das Problem schien unlösbar. Da sind 15.000 Leute, also ich sage jetzt 15.000, 5.000 Männer wird hier berichtet, plus Frauen und Kinder, gehen wir mal davon aus, das ist alles gleiche Anzahl vorhanden, dann 15.000 Leute. Das ist ein schier unlösbares Problem für die Jünger, diese Leute satt zu kriegen. Stellen wir uns vor, Thomas ruft am Montag beim Fleischer an und sagt, wir haben Gemeindefest. Und der Fleischer sagt, ja, kein Problem, wie viele Leute erwarten Sie denn? Und dann sagt er, ja, als Baptisten zählen wir nur die Männer, das sind 5.000, aber wir werden dann mit Frauen und Kindern auf 15.000 kommen. Da wird Schweigen sein am Ende der Leitung und dann wird man einen Klack hören und tut. Das ist einfach nicht lösbar, dieses Problem. Aber so ein Problem, wenn es so unlösbar ist, führt uns eben dazu, uns an Gott zu wenden. Dann ist Gott unsere letzte Hoffnung, unsere letzte Rettung. Wir sehen auch, wie die Mittel völlig ungenügend sind. Als Jesus das sagte, dass die Leute satt gekriegt werden sollen, da heißt es hier in Vers 9, da bringt Andreas, ein Jünger von Jesus, einen Jungen zu Jesus. Und dieser Junge hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei. Und Andreas sagt darauf, aber was ist das schon für so viele Menschen? Da hat er vollkommen recht, das ist gar nichts. Damit kannst du niemals 15.000 Leute satt, das ist völlig aussichtslos. Die Mittel, die die Jünger also zur Verfügung hatten, waren vollkommen ungenügend. Ihre Kraft war viel zu klein. Aber das gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich auf Gottes Kraft zu stützen und auf Gottes Kraft zu setzen. Jesus hat hier seine Jünger ganz bewusst an eine Grenze geführt. Und auch wir landen ja manchmal so an unserer persönlichen Grenze. Und das ist etwas Unangenehmes erstmal. Keiner möchte an seiner eigenen Grenze sein. Das ist ja auch schambelastet, wenn man zugeben muss, ich kann einfach nicht mehr weiter. Ich war eigentlich so der Power-Typ und jetzt geht gar nichts mehr. Das ist peinlich für einen selbst und auch vor anderen. Es ist unangenehm, an die eigene Grenze geführt zu werden. Aber die Grenze, die eigene Grenze ist ein spannender Ort, denn die eigene Grenze ist der Ort, wo mir Gott begegnet. Gerade wenn ich nicht mehr weiter weiß, gerade wenn ich mit all meinen Kräften und mit meinem Wissen am Ende bin, gerade dann ist der Ort, wo Gott mir begegnen kann, in tiefer, inniger Weise. Vielleicht manchmal besser, als es in guten Zeiten ist. Auch in guten Zeiten kann mir Gott begegnen, wenn ich ihm danke und wenn ich ihn damit hineinnehme. Und das sollen wir auch immer tun. Aber gerade an unserer Grenze kann uns Gott in tiefer Weise begegnen. So gesehen sind solche Grenzerfahrungen auch etwas Gutes. An ihrer eigenen Grenze angekommen, erlebten die Jünger nämlich ein Wunder. Sie erlebten Jesus in wunderbarer Weise. Vers 11 lesen wir, dann nahm Jesus die 5 Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso machte er es mit den Fischen und jeder bekam so viel, wie er wollte. Ein Wunder der Extraklasse, mit Logik nicht mehr zu erklären. Jesus zeigt sich hier den Jüngern als derjenige, der Wunder tut. Und das ist keine Geschichte aus längst vergangener Zeit, die so nicht mehr vorkommt, sondern das ist etwas, das wird erzählt, weil das heute möglich ist. Weil Jesus heute in deinem Leben auch Wunder tun möchte. Jesus will dir auch an deiner Grenze begegnen. Deine wenige Kraft, die du hast, nehmen und dich weiterführen und ein Wunder in deinem Leben bewirken. Wir wollen uns mal die Frage stellen, wie wir uns dafür öffnen können. Wie können wir das vielleicht annehmen oder auch fördern, dass Jesus mir in solchen Grenzsituationen begegnet. Zunächst einmal ist es ratsam, wenn wir in solcher Grenzsituation sind, dass wir nicht bei dem Problem, was wir haben, stehen bleiben oder beginnen, sondern dass wir zunächst einmal das Problem beiseite legen, ganz bewusst, und uns auf Jesus ausrichten. Sonst wird das leicht zu einem Teufelskreis, wenn wir entmutigt und frustriert uns in dieses Problem verbeißen. Und wir haben immer so das im Kopf, Mensch, das läuft nicht gut, Mensch, das funktioniert nicht, oh, das ist so mies gerade. Dann sind wir in so einer Spirale und dann werden wir immer schwacher und immer mutloser. Und das ist so wichtig, dass wir lernen, das einmal beiseite zu legen und zu sagen, ich möchte mich darum jetzt erstmal gar nicht kümmern, sondern ich möchte den Blick nach oben wenden zu Jesus. Ich möchte bei Jesus beginnen. Wenn ich das tue, dann merke ich, dass im Vergleich zu Jesus dieses Problem, was ich habe, klein ist. Es ist nicht so, dass Jesus auf seinem Thron sitzt und denkt, ach du meine Güte, wie kriege ich den Niklas da wieder raus? Das ist ja unmöglich, dieses Problem, in das er sich da reingefahren hat. Keine Chance, ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Das ist nicht so, wie Gott darüber denkt, sondern für Gott ist das ein zeitliches, begrenztes, kleines Problem. Das heißt nicht, dass er uns nicht ernst nimmt, er nimmt uns sehr ernst, aber trotzdem können wir so unser Problem einmal in Perspektive setzen, wenn wir merken, wie groß und mächtig Gott ist. Dann bekommen wir innerlich Kraft, wenn wir mit Anbetung und Lobpreis an die Sache herangehen und spüren, dass Gott unserer Seele Kraft gibt. Und dann gehen wir ganz anders auf das Problem zu, wenn wir nicht so seelisch ausgelaugt versuchen, da irgendwie rumzustrampeln, sondern wenn wir bei Jesus beginnen. Jesus kann uns auch die Klarheit schenken, die wir brauchen. Das ist in ganz vielen Fällen das Problem an schwierigen Situationen, dass wir einfach die Klarheit nicht haben, um da rauszukommen. Eigentlich ist der Weg relativ einfach. Und wenn jemand anders das von außen sieht, sagt er, ja, warum machst du nicht einfach das und das? Aber wenn wir in der Situation drinstecken, dann sehen wir das nicht. 2 Jahre später werden wir es sehen, uns an den Kopf fassen und sagen, was habe ich da gemacht? Warum bin ich nicht da längst gegangen? War doch klar. Aber in der Situation sehen wir es nicht. Darum ist es so wichtig, bei Jesus zu beginnen. Weil er kann mir Klarheit und Ruhe schenken, dass ich den Weg für den nächsten Schritt sehe. Jesus wird mir auch die eigenen Ressourcen zeigen, die ich habe. Das sehen wir auch hier in unserer Geschichte. Es ist nicht so, dass die Jünger hier gar nichts beitragen zu diesem Wunder. Doch sie machen diesen kleinen Jungen aus, finde ich. Und dieser kleine Junge gibt das Wenige, was er hat, in Jesu Hände. In Vers 9 nochmal, da sagt Andreas, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Und er fügt an, das ist ja zu wenig. Es ist auch zu wenig. Aber nichtsdestotrotz gucken die Jünger erstmal, was haben sie? Was sind unsere Ressourcen? Und das sollten wir auch tun in schwierigen Situationen. Uns fragen, was habe ich auf meiner Seite? Wo sind vielleicht Freunde, die mich unterstützen? Wo habe ich eine Fähigkeit, die mir hilft, da rauszukommen? Wo ist eine Situation, die ich nutzen kann, damit es vorangeht? Der kleine Junge hatte wenig, aber es ist nicht entscheidend, ob du viel oder wenig hast, sondern entscheidend ist, in wessen Hand sich das Wenige befindet. Entscheidend ist, in wessen Hand sich das Wenige befindet. In der Hand dieses kleinen Jungen waren 5 Gerstenbrote und 2 Fische völlig lächerlich. Hat nichts gebracht für diese schwierige Aufgabe. Aber als diese 5 Gerstenbrote und 2 Fische, die den Besitzer gewechselt haben sozusagen und in die Hände von Jesus gelegt wurden, da haben dieses Wenige ein Wunder bewirkt. Und das dürfen auch wir nicht vergessen. Unsere Mittel sind manchmal so unzureichend und wir denken, das, was wir als Ressource zur Verfügung haben, das reicht schlicht nicht aus. Stimmt auch, wenn es in unserer Hand verbleibt. Aber wenn wir das Jesus anvertrauen, dann wird er damit ein Wunder tun. Dieses Wunder vollzieht sich in unserer Geschichte im Nehmen und Geben, im Geben und Nehmen. Vers 11 lesen wir, da nahm Jesus die 5 Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso machte er es mit den Fischen, jeder bekam so viel, wie er wollte. Also Jesus nimmt dieses Brot, teilt es vielleicht durch oder was und gibt es dem Ersten. Und er teilt es wieder durch und dann gibt er es weiter. Und es ist ein Nehmen und ein Geben. Aber in diesem Nehmen und Geben wird nichts verloren, sondern es entsteht Neues. Und so vollziehen sich auch heutzutage noch die Wunder. Wir geben das, was wir haben, diese Ressource, die wir ausfindig gemacht haben, geben wir in die Situation hinein. Wir geben etwas. Und gleichzeitig halten wir Ausschau danach, dass wir etwas empfangen. Wir werden durch das Leben etwas empfangen. Wir werden Dinge bekommen, die uns helfen, mit der Situation umzugehen. Da wird vielleicht jemand auftauchen, den wir nicht auf der Rechnung hatten und der uns weiterbringt. Es wird immer sein, dass wir etwas geben und dass wir dann etwas empfangen. So geschehen Wunder, auch heute noch. Machen wir uns das mal an einem Beispiel klar. Stell euch mal vor, da ist jemand, der wird von seinem Chef gemobbt auf der Arbeit. Eine total blöde Situation und auch sehr schwierige Situation, weil es ist häufig so, wenn jemand gemobbt wird, dann geht er ja seelisch ein und er kriegt seelisch auch irgendwie große Nöte. Und dann kann er nicht mehr das leisten auf der Arbeit, was er eigentlich leisten muss. Und dann ist das so ein Teufelskreis und das zieht sich immer weiter runter. Und dann heißt es nachher, ja, du leistest ja gar nichts mehr. Also das kann ziemlich auf eine schiefende Ebene geraten. Aber jetzt wendet jemand diese Prinzipien an, von denen ich eben gesprochen habe. Und er sagt, ich lege das Problem erstmal beiseite. Und ich fange nicht bei meinem miesen Chef an und mache den so groß und tu so, als ob der allmächtig wäre und als ob der mich völlig in der Hand hätte. Sondern ich stelle den mal beiseite und ich schaue zuerst auf Jesus. Und ich mache mir klar, dass mein Chef, so mies der auch ist und so mächtig der mir auch erscheint, seinen nächsten Atemzug nicht ziehen kann, wenn Jesus ihm das nicht genehmigt. Ja, Gott ist der Herr allen Lebens. Keiner kann leben, wenn Gott das nicht erlaubt. Mein Gott ist also viel größer als das Problem. Und wenn ich mir das verinnerliche, dann komme ich nicht in so eine Abwärtsspirale. Ich kriege auch Klarheit, was ich als nächstes zu tun habe und werde aufmerksam auf die Chancen und auf die Ressourcen, die ich besitze. Vielleicht gibt es einen Betriebsrat in meinem Betrieb, den ich ansprechen kann. Vielleicht habe ich eine Gemeinde, die für mich betet und ich kann Leute ansprechen, die sagen, bete für mich in dieser schwierigen Situation. Vielleicht tut sich irgendwo etwas auf. Und ich mache mir diese Ressourcen in einem zweiten Schritt bewusst und dann setze ich sie ein. Ich setze sie ein in dem Wissen, dass das zwar an sich viel zu wenig ist, aber wenn Jesus das unterstützt und das zum Wirken bringt und zum Wachsen bringt, dass das die Situation verändern kann. Und ich bin immer wachsam darauf, dass Gott mir helfen wird. Wie wird Gott dir helfen? Gott wird dir helfen durch das Leben. Das Leben ist das Medium, durch das Gott dir seine Hilfe zukommen lässt. Da wird plötzlich ein Kollege auftauchen, wo du immer dachtest, dem bin ich ja völlig egal. Und auf einmal setzt er sich für dich ein. Oder auf einmal kriegt der Chef Ärger mit seinem übergeordneten Chef, weil der auch zu anderen Stinkstiefel ist. Und dann wird er versetzt oder entlassen oder was auch immer. Und so wird dir das Leben, wird dir Gott durch das Leben helfen. Und so geschehen Wunder, heute genauso wie damals. Es ist eine ermutigende Geschichte, diese Speisung der 5000. Und trotzdem, bei aller Euphorie, müssen wir auch nochmal darüber nachdenken, dass die entscheidende Sache an dieser Geschichte hier komplett schiefgelaufen ist. Wir merken das an dem komischen Ende. Und zwar ist es hier in Vers 15, am Ende der Geschichte. Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, ihn festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Fragt man sich, was ist da los? Warum bricht er das so abrupt ab? Ist doch schön, wenn man einen zum König ausrufen, also wenn die anderen einen zum König ausrufen wollen. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich werde König von Deutschland werden, kann ich doch. Ja, da muss ich jetzt an den alten Schlager denken. Ne? Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Da bieten sich doch einige Möglichkeiten. Warum ist Jesus denn so dagegen? Okay, Jesus merkt, dass er völlig falsch verstanden wird. Jesus merkt, dass er hier verstanden wird als jemand, als ein Mittel zum Zweck. Die Leute kriegen große Augen und sagen, boah, 15.000 kann der satt machen. Der kann Brot aus dem Nichts erschaffen. Das heißt, der kann Armeen versorgen. Der kann Armeen vielleicht sogar aus dem Boden stampfen. Und dann geht es hier richtig los. Dann werfen wir die Römer aus dem Land und dann wird Israel der mächtigste Staat der Welt. Wir machen ihn zu unserem Messias-König und dann lassen wir es richtig krachen und dann sind wir die mächtigsten von allen. Jesus wird hier also als Mittel zum Zweck gesehen, um persönliche Bedürfnisse zu erfüllen. Die Menschen sahen das Brot, aber sie sahen nicht mehr Jesus. Und das ist etwas, was Jesus nicht will. Was Jesus wirklich will, warum er gekommen ist, das sagt er ein paar Verse später, ungefähr 10 Verse nach diesem Text. Da sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Brot war damals das Grundnahrungsmittel schlechthin, noch mehr als heute. Damals gab es Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Brot. Und wenn es kein Brot gab, gab es gar nichts. Das heißt, wenn die Leute kein Brot hatten, dann verhungerten sie. Brot war das Grundnahrungsmittel schlechthin. Und wenn Jesus hier sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann sagt er, ich möchte zum Grundnahrungsmittel deiner Seele werden. Jesus will nicht nur Problemlöser sein, sondern er möchte zum Grundnahrungsmittel deiner Seele werden. Das heißt, so wie der Körper stirbt, wenn er nicht regelmäßig Kohlenhydrate zugeführt bekommt, genauso verkümmert unsere Seele, wenn sie sich nicht nach Jesus ausstreckt. Und Jesus möchte, dass unsere Seele gedeiht und aufblüht. Und darum sagt er, ich möchte das Brot deines Lebens sein. Um diesen Schritt auf Jesus zu tun, ist es wichtig, dass wir die richtige Frage stellen und nicht nur fragen, was tust du für mich? Ist natürlich verständlich, wenn man ein Problem hat, eine Not, dann fragt man Jesus, wie kannst du mir das lösen? Ist nicht verkehrt, ist nicht schlimm, aber es darf nicht nur bei dieser Frage stehen bleiben, sondern wir müssen eine zweite Frage stellen, nämlich fragen, Jesus, wer bist du? Jesus, wer bist du? Gott, wer bist du? Das ist eine sehr fruchtbare Frage, wenn wir darauf nicht einfach schnell irgendwelche Kopfantworten geben, sondern wenn wir das von der Seele einmal nachspüren. Jesus, wer bist du? Die Leute sagen, du bist Gott, allgegenwärtig, immer da. Und wenn das stimmen sollte, dann müsstest du hier und jetzt da sein. Natürlich, du bist auch in Kanada und in Australien, aber du bist auch hier, in meinem Wohnzimmer, wo ich gerade sitze, oder in dem Auto, wo ich gerade zur Arbeit fahre. Und ich möchte das nicht einfach nur so abspeichern als richtige Aussage, sondern ich möchte das erfahren, dass du hier bist. Ich möchte dich erleben als den, der immer gegenwärtig ist. Jesus, wer bist du? Die Leute sagen, Gott ist Liebe. Du bist die Liebe. Wenn das stimmen sollte und du bist hier gegenwärtig, dann müsste ja diese Liebe mich durchdringen können. Vielleicht spüre ich sie gerade nicht, weil ich so verkrampft bin in meinem Alltagsgeschehen. Vielleicht habe ich auch Bitterkeit im Herzen und das ist so wie eine Verkrampfung der Seele und die presst die Liebe, die eigentlich um mich herum ist, heraus. Aber ich möchte das loslassen und ich möchte mich weiten. Ich möchte, dass diese Liebe in mich hineinströmt. Gott, wer bist du? Die Leute sagen, du bist allwissend. Wenn du allwissend bist, dann müsste ich ja stille werden können und auf dich hören, mein Herz öffnen und dann müsste aus dieser Stille heraus wichtige Impulse kommen, die mir zeigen, welchen nächsten Schritt ich zu gehen habe. Ihr merkt, wie fruchtbar diese Frage ist, wenn man das nicht einfach so schnell abarbeitet und irgendwelche, ich sag mal, Konfirmationssprüche da entgegensetzt, sondern das einmal erlebt und spürt und nachspürt, was das eigentlich bedeutet und ihn wirklich kennenlernt und fragt, Jesus, wer bist du? Einer, der das gemacht hat, war Bernhard von Clairvaux, ein reicher adligen Sohn aus dem Mittelalter. Der hatte damals alles, was er wollte, was man sich damals so vorstellen konnte. Ich glaube, die sind damals so Lustreisen nach Italien haben die gemacht. Die haben Feten gefeiert, hatten natürlich Frauen, so viel sie wollten. Für Männer was ganz Tolles, jüngeren Alters. Aber dieser Bernhard von Clairvaux, nachdem er das alles durchgelebt und durchexerziert hat, der hat einmal gesagt, Jesus, du bist die Freude meines Herzens. Von dem Besten, was die Welt mir zu bieten hat, kehre ich hungrig zu dir zurück. Er sagt also, ich bin da hinausgegangen in diese Welt und ich habe alles erlebt, was man erleben kann so als Mensch. Ich hatte Geld ohne Ende und ich konnte alles genießen. Aber ich habe gemerkt, dass in meiner Seele nach wie vor ein Loch ist. Dass da etwas ist, was all das, was man sich kaufen kann, nicht stillen kann. Ich bin hungrig geblieben in meinem Herzen. Und ich habe daraus erkannt, dass du das Brot des Lebens bist. Dass nur bei dir ich die Sehnsucht wirklich stillen kann. Die Sehnsucht nach Liebe, die Sehnsucht nach Angenommenheit. Bei dir finde ich das, was ich woanders nirgends finde. Wenn wir zu so einer Erkenntnis kommen, dann hat Jesus sein Ziel erreicht. Dann ist passiert, was er möchte mit all den Wundern und den Hilfestellungen, die er uns im Leben gibt. Dass wir erkennen, dass wir bei ihm Frieden und Glück finden. Das Leben fordert unseren Glauben immer wieder heraus. Das ist der Gedanke, mit dem wir gestartet sind. Und ich möchte nochmal das Wichtigste so kurz prägnant zusammenfassen, dass wir das für die Woche parat haben. Solche Herausforderungen sind schwierig, das ist keine Frage. Und ich möchte das nicht wegwischen und als leicht darstellen. Aber es ist nicht verkehrt, sich klarzumachen, dass solche Herausforderungen für den Glauben auch etwas Gutes bezwecken. Denn sie halten unseren Glauben frisch. Sie führen uns an unsere eigene Grenze. Und die eigene Grenze ist der Ort, wo Gott mir begegnet. Wenn ich an so eine Grenze komme, dann ist es immer ratsam, nicht bei dem Problem stehen zu bleiben und anzufangen. Also sich nicht zu verheddern in dem, was mich gerade beschäftigt, sondern das beiseite zu legen von Zeit zu Zeit und sich auf Jesus ausrichten. Er ist der allmächtige Gott. Bei ihm wollen wir beginnen. In seine Gegenwart, da wollen wir starten. Und dann werden wir Kraft bekommen und Klarheit. Klarheit auch darüber, welche Ressourcen wir denn in der Situation zur Verfügung haben. Das mag wenig sein und es mag an sich überhaupt nicht in der Lage sein, dieses Problem zu lösen. Aber wenn wir dieses Wenige, was wir haben, in Jesu Hand geben, dann wird er daraus Großes tun können. Dann wird er Wunder wirken können dadurch. Und dieses Wunder wird sich vollziehen im Geben und im Nehmen. Wir werden das Wenige einsetzen, was wir haben, und wir werden empfangen vom Leben her viel Gutes und viel Kraft. Und so werden wir irgendwann zurückblicken und sagen, ja, du hast ein Wunder an mir getan. Wichtig dabei ist, dass wir das Ziel nicht aus den Augen lassen. Ziel ist nicht, dass Jesus alle unsere Probleme löst, sondern das Ziel ist, dass Jesus zum Grundnahrungsmittel unserer Seele wird. Dass wir lernen, bei ihm das zu suchen, was man in der Welt einfach nicht finden kann. Die Welt kann das überdecken, die kann das übertünchen, aber man findet nicht das, was wir wirklich brauchen, was unsere Seele wirklich braucht. Darum lasst uns lernen, in ihm gegründet zu sein, unsere Kraft von ihm her zu empfangen. Das Leben fordert unseren Glauben heraus, damit wir Stück für Stück erkennen, wie recht Jesus hatte, als er einmal sagte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Amen.